Vor dem Hintergrund dieses Psalm 24, vor diesem Wort, machet die Tore weit, machet die Türen hoch, möchte ich uns einen Text vorlesen, den ich gefunden habe. Worauf wartest du hier am Tor? Fragt der Prophet den Wachtposten. Auf den Feind entgegnet dieser. Man muss jede Stunde auf ihn gefasst sein. Vielleicht sammelt er gerade seine Mannschaften irgendwo hinter den Bergen. Vielleicht denkt er sich in diesem Augenblick eine Kriegslist aus, um uns zu überfallen, wenn wir nicht wachsam sind, sei es am Feiertag oder in der Nacht. Wenn ich die Schilde des Feindes blinken sehe und in der Ferne das Lärmen der Waffen höre, dann muss ich schreien, bis die ganze Stadt gerüstet ist, den Feind zu empfangen. Der Prophet schwieg lange und schaute vor sich hin. Dann sagte er, die Stadt ist gerüstet, den Feind zu empfangen. Mag sein. Aber ist sie auch gerüstet, einen Freund zu empfangen, einen Retter und Helfer, der nicht gegen Mauern anrennen will, um die Stadt zu stürmen und der uns nicht Krieg bringt, sondern Frieden? Ist diese Stadt auch gerüstet für einen Freund? Ich glaube, Gott muss diese Erde nicht erst erobern. Er hat sie geschaffen. Er muss die Stadt nicht erst einnehmen. Sie gehört ihm bereits. So sagt es auch der Psalm 24, der uns heute Morgen in diesem Gottesdienst begleitet. Da fehlt jetzt was. Nee, doch nicht. Nee, da fehlt was. Aber in der Bibel steht der Vers. Von daher kann ich ihn euch vorlesen. Psalm 24, Vers 1 bis 2. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Die Erde befestigt er über dem Wasser, ihre Fundamente legt er auf Meeresgrund. In unserer Zeit, in der wir diese Welt durch eine Klimakatastrophe ins Chaos stürzen können, hat das nochmal eine ganz besondere Bedeutung, diese Verse. Er hat sie befestigt über dem Wasser, ihre Fundamente legt er auf dem Meeresgrund. Wir wissen, welche Bedeutung der Meeresgrund, die Meere selbst und der Meeresspiegel für uns spielen. Und das macht uns deutlich, uns ist die Erde nur geliehen. Und zwar nicht, wie man manchmal sagt, von unseren Enkeln oder von unseren Kindern. Ja, wir müssen ihnen einmal Rechenschaft darüber geben, wie wir mit unserer Erde umgegangen sind. Aber geliehen ist uns die Erde von Gott. Wie gehen wir damit um? Gleichgültig, die Schuld auf andere schiebend? Oder haben wir nach unseren Möglichkeiten das Beste getan, um Gottes Erde zu bewahren und sie dann wirklich als Leihgabe an unsere Kinder und Enkelkinder weiterzureichen, solange Gott diese Welt erhält, oder wir könnten sagen, bis er dann kommt, bis Gott kommt. Wie stellen wir uns das vor? Welches Bild haben wir von Gott, der kommt? Was verbinden wir damit, wenn wir sagen, Gott kommt, der, dem die Erde gehört? Ist es die Vorstellung, Gott kommt, um nach den Rechten zu sehen, so wie ein Hausherr, dem zu Ohren gekommen ist, dass seine Mieter die Wohnung, das Haus verkommen lassen? Ist es der Staatsbesuch, für den wir alles herausputzen müssen, als würde die Queen bei uns nächtigen? Ja, wir empfangen den mächtigsten und höchsten König dieser Welt, aller Welten. Er könnte uns ohne weiteres vernichten, uns zur Seite schieben, unsere Tore und Türen einrennen, sie durchbrechen. Aber er möchte eingeladen werden, er möchte hereingebeten sein. Er zwängt sich nicht in unser Leben, er drängt sich nicht auf. Deshalb übersehen wir vielleicht schnell seine Macht und seine Herrlichkeit. Anstatt zu fragen, wie öffnet man einem solchen Gott die Tür, der sie nicht einrennen will? Wie kann und darf ich diesem Gott die Tür öffnen? Das fragt auch Psalm 24 mit den folgenden Versen. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen seinen heiligen Boden betreten? Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Daraus spricht er viel Ehrfurcht. Vielleicht auch wirkliche Angst vor einem uns durchschauenden Gott. Die Sorge, wirklich unwürdig zu sein, diesen Gott zu empfangen. Und ich glaube tatsächlich, wenn es nach uns geht, dann können wir diesen Anspruch, der hier steht, gar nicht erfüllen. Dann müssten wir bei unserem Warten im Advent leer ausgehen. Ganz gleich, wie sehr wir uns auch anstrengen wollten. Ja, unsere Tore sind viel zu niedrig. Unsere Türen sind viel zu schmal, als dass wir damit den König der Ehren empfangen können. Und deshalb werden ja die Tore und die Türen in Vers 9 auch wie Personen angeredet. Also eben vielleicht sind wir damit gemeint. Und es steht dort wortwörtlich, erhebt eure Köpfe. Im Sinne von erhebt euch, steht auf. Zeigt eure Ehrerbietung dadurch, dass ihr nicht sitzen bleibt, sondern aufsteht. Türen, Tore, die stehen ja immer schon, habe ich mir gedacht. Die sitzen doch nicht. Also wenn wir diese starke Aufforderung überhaupt angemessen wiedergeben wollten, was da steht, dann müssten wir eigentlich sagen, ihr Tore, reckt euch hoch und ihr Türen, hebt euch aus den Angeln für den Einzug des höchsten Königs, der vor unseren Toren steht und um Einlass bittet. Hier muss mehr als das Übliche passieren. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr ewigen Portale. Denn der König will einziehen, der Höchste, die höchste Majestät. Doch so hoch wir uns auch recken mögen, unsere Arme sind immer zu kurz. Unsere Arme sind nie weit offen genug. Also wie können wir dann Gott erreichen? Wie sind wir wirklich empfangsbereit? Und deshalb bin ich dankbar, dass wir im Advent und heute Morgen ganz besonders durch das Abendmahl daran erinnert werden, dass Gott eine Umkehrung dessen vorgenommen hat, was der Psalm 24 hier fordert. Nicht wir sollen uns strecken und recken, stattdessen bückt sich Gott unter unserem Türbalken herunter, drunter durch. Wenn Staaten ein Stück Land in Besitz nehmen, dann stellen sie ja dort oft ihre Nationalflagge auf, als Zeichen, dieses Land gehört uns. Der Psalm 24 sagt ja, die Erde gehört Gott. Und welches Zeichen stellt Gott, welche Flagge stellt Gott als Zeichen dafür auf, dass ihm das gehört? Gott setzt eine Flagge, und zwar auf seine ganz eigene Weise. Damals für das Volk des ersten Bundes mit dem Tempel, mit Jerusalem, mit einer weit geöffneten Tür, aber eben in einem kleinen, unbedeutenden Land. Und dann, vor 2000 Jahren, das, womit wir im Advent, was wir im Advent einleiten, das Weihnachtsfest, die Krippe, unscheinbar in einem Stall. Und schließlich das Kreuz auf Golgatha. Krippe und Kreuz von Jesus von Nazareth. Gott zeigt sich als Eigentümer dieser Erde in einem Menschen, der sich angreifbar und verletzbar macht. Gott überlässt die Erde nicht sich selbst, nein, und schon gar nicht uns. Aber er sichert seine Besitzansprüche auch nicht mit Gewalt. Ja, Gott öffnet selbst die Tür, An einem bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Person, gewährt Gott den Menschen die Möglichkeit, Zugang zu dem Eigentümer dieser Welt zu bekommen. Und dafür reißt er nicht mit Gewalt unsere Türen auf, aber er öffnet seine Tür. Gott öffnet seine Tür. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns ganz nahe kommt. Näher, als wir uns das vorstellen können, der nicht mehr fragt, wie wir ihm überhaupt nahen könnten, sondern der uns wortwörtlich auf den Leib rückt. Und diese selbstgewählte Nähe Gottes zu dir, zu mir, zu uns als Gemeinde, zu dieser Welt, die übersteigt alle bisherigen Maßstäbe. Es ist eigentlich atemberaubend. Wir müssten eigentlich den Atem anhalten. Gott lebt als Mensch unter Menschen. Der große Gott wird unser Ebenbild. Er dreht es rum. Eigentlich heißt es in der Schrift, er schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott wird plötzlich unser Bild. Und seine Nähe ist dabei keine Eintagsfliege. Das ist keine Stippvisite. Hinter diese Nähe gibt es kein Zurück mehr. Dieser Besuch, der legt etwas fest. In Jesus von Nazareth hat Gott sich auf eine unüberbietbare Weise gezeigt. Gott bekommt für uns ein Gesicht. Jesus Christus hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Ich finde, dieser Hymnus, dieser Psalm aus dem Neuen Testament, dieser Hymnus aus Philipper 2, der verlangt dem Psalm 24 eine ganze Menge ab. Vielleicht auch uns. Der heilige Gott erniedrigt sich, um uns nahe zu sein. Stattdessen, dass wir uns heiligen und ausstrecken? Immer wieder sind wir versucht, uns Gott anders zu denken. Anders als diesen Jesus. Eine Vorstellung von einem an und für sich allmächtigen Gott. Eine Vorstellung, dass Gott an und für sich immer der absolute, souveräne Herr ist, dem kein Leid etwas anhaben kann, der nichts erleidet, wohingegen Jesus genau das Gegenteil, nämlich ohnmächtig und verletzlich ist. Gott zeigt sich uns in diesem Jesus auf eine einzige Art und Weise, wie er ist. Er zeigt, dass er sich wandelt. Er verlässt die Ewigkeit, geht ein in die Zeit, wird menschlich statt göttlich. Das stellt alles auf den Kopf. Und so kommt er uns nahe. Ansonsten bliebe diese ewige Distanz. Er kommt uns nahe, weil er verletzlich und ohnmächtig wird. Und dabei steigt er nicht nur auf unsere Augenhöhe herab, sondern noch tiefer. Als hilfsbedürftiger Säugling kommt er in die Welt, wehrlos, schutzbedürftig. Und noch mehr gilt das doch am Kreuz. Wie weit ist er da abgestiegen? Und damit uns seine Ohnmacht, die Grundlage für unsere Erlösung ist, immer wieder vor Augen steht, hat er uns für dieses Geheimnis ein Zeichen hinterlassen, das Abendmahl. Und es ist gut, dass wir das auch im Advent feiern. Das Abendmahl vermittelt uns, Gott begegnen wir nicht dort, wo es herrlich, wo es himmlisch zugeht, sondern Gott finden wir im armseligen Stall. Oder ich könnte sagen, im gebrochenen menschlichen Leben. Da, wo wir es mit Unvollkommenheiten zu tun haben. Dort, wo wir oder andere ausgeliefert sind. Da ist Gott gegenwärtig. Da ist Gott uns nahe. Das heißt ja nicht, dass wir das Leid suchen müssten. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns gerade dann nahe ist, wenn wir eben nach gesundem Menschenverstand nicht damit rechnen. Mit Krippe und Kreuz wissen wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich den Unwürdigen erbarmt, der den Sünder rechtfertigt. Und sogar in diesem Psalm 24 finde ich diese Brücke, denn der Psalmbeter nennt ihn den Gott Jakobs. Und wer die Geschichte Jakobs kennt, der weiß, Jakob ist die Verkörperung des Betrugs in der Geschichte Israels. Und der Gott, der kommt, der Gott, den wir empfangen dürfen, ist ein Gott, der Betrüger segnet. Gott zeigt Größe. Gott zeigt Größe. Und er bleibt größer als wir, so viel erhabener als wir, indem er sich bückt, was uns oft nicht so leicht fällt. Vom Einzug in den Tempel oder in die Stadt lesen wir in diesem Psalm nichts. Es geht um die Erwartung. Erwartungsvoll stehen die Beter am Tor. Und damit bleibt die Spannung erhalten. In froher Erwartung sehen wir mit diesem Psalm Gottes Kommen entgegen. Wir verfügen nicht darüber, dass Gott kommt oder wann Gott kommt, sondern wir erfahren es immer wieder neu als Geschenk. Aber wir dürfen damit rechnen, weil Gott längst gekommen ist. Wir verschieben Gottes Ankunft mit unserem Warten nicht auf den Sankt-Limmerleins-Tag, sondern in dieser Erwartung und in diesem Wissen, dass er bereits gekommen ist, lassen wir die wesentlichen Dinge wieder in unser Leben einziehen. Wir richten uns aus auf Gott und sehen auf die Dinge hinter dem, was uns vordergründig so wichtig ist. Es ist ja oft genug so, dass uns Alltagsprobleme oder Verpflichtungen hindern, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Im Advent hast du nochmal neu die Chance, die Botschaft für dich zu hören, sie für dich neu anzunehmen, für dich und die Menschen um dich herum zu glauben, dass der siegreiche Gott tatsächlich ganz persönlich zu dir kommt. Gott, der Herr, der Starke, der Held, der siegreiche König. Und wie erringt dieser König seinen Sieg? Wie gewinnt er? Gott erringt seinen Sieg durch Liebe. In der Liebe kommt er zu uns. Gott kommt als Mensch zu dir, verletzlich und ohnmächtig, um dich zu gewinnen. Auf diese Weise gilt dir seine Liebe. Mit seiner Liebe will er alles durchdringen, was dich gefangen nimmt. Seine Liebe will heilen, was immer dir Schmerzen verursacht, was jemals Angst und Sorgen bereitet. Und seine Liebe ist stärker als die Widerstände in den verschlossenen Türen um dich herum oder in dir selbst. Alles, was du vielleicht mit verschlossenen Türen in Verbindung bringst, was für dich immer unzugänglich, abgestorben, abgestumpft oder was du für unwiederbringlich zerstört hältst, wird von Gott mit einer besonderen Aufmerksamkeit und Liebe bedacht. In dieser Liebe möchte Gott verändern, deine Tür öffnen. Und so bekommst du noch einmal mehr die Chance, neu anzufangen. Vielleicht gelingt es dir in diesen Tagen, ein klärendes Gespräch zu führen, dir Zeit für den Ehepartner, für die Kinder, Freunde oder Nachbarn zu nehmen, Streit mit dem ersten Schritt zu beenden, dabei vielleicht auf Signale zu achten, um die Botschaft wahrzunehmen, die dir jemand sendet. Um Vergebung zu bitten und Selbstvergebung zu schenken. Für all dies öffnet Gott dir die Tür, nicht fordernd, sondern weil er dir nahe gekommen ist, obwohl du diese Dinge alle noch nicht erledigt hast. Seine Gnade kommt dir zuvor und die öffnet dich. Seine Gnade öffnet dich. Und auf diese Weise können sich auch deine Türen weit öffnen. Worauf wartest du hier am Tor? Bist du gut gerüstet, um Angriffe abzuwehren? Oder willst du einen Freund empfangen? Bist du bereit, deine Türen zu öffnen?